Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Hallo, Eiszeit FM mit einer Premiere heute. Wir melden uns aus dem Wolfsbau in Mannheim-Gattenstadt und die Premiere lautet, wir machen eine Live-Sendung. Wir sitzen hier zu dritt am Tisch, das hatten wir schon mal, aber die große Premiere ist ja mit dem Spieler das erste Mal zu Gast. Und wenn wir im Wolfsbau sind, hallo David Wolf, herzlich willkommen hier.
Hallo, grüßt euch.
Dabei ist auch der Philipp, hi Phil.
Hi.
Und entschuldigen müssen wir direkt den Flo, der hat beruflich zu tun, zur Erklärung. Wir treffen uns mittwochsmittags 14.30 Uhr. Danke erstmal für die Zeit, David, aber das ist für uns dann nicht immer so einfach, dass wir alle können.
Das,
aber das hat wunderbar gepasst.
Ja.
Wir sitzen hier im Wolfsbau.
Ja.
Was hat das hier für, was hat das für eine Bedeutung für dich?
Eigentlich eine sehr große Bedeutung, weil es ein Ort ist, wo erstmal ist der Wolfsbau auf der Gartenstadt, wo ich groß geworden bin. Von daher sind eigentlich jedes Mal, wenn ich reinkomme, irgendwelche bekannten Gesichter da, die ich einfach von früher her auch noch kenne. Jetzt gerade hier draußen sitzt einer, mit dem ich auch mehr oder weniger groß geworden bin, habe mit dem rumgekickt, da war ich noch 8, 9, 10 Jahre alt. Und es sind immer Leute hier, die mich einfach kennen, die ich kenne und natürlich meine Familie. Meine Mama ist hier tagtäglich hier zum Arbeiten. Und von daher komme ich immer wieder gern vorbei, trinke ein Käffchen oder mache eine schöne Live-Sendung aus dem Café Wolfsbau.
Machen wir gern. Als Nachfolger von Rick Goldmann sind wir hier, habe ich gesehen.
Perfekt.
Der war auch schon da.
Der war auch schon da, genau.
Wie oft bist du eigentlich hier dann?
Also es kommt eigentlich immer drauf an. Also das ist, das Café wird geleitet von meiner Familie, hauptsächlich von meiner Mutter und meiner Schwester oder meinen Schwestern. Und mein Angestellten, mein Hauptberuf ist ganz klar Eishockey, ist Priorität Nummer 1. Es ist immer ganz schön, wenn man viel gewinnt. Dann ist es natürlich immer einfacher, raus in die Öffentlichkeit zu gehen und sich da blicken zu lassen, wo ich halt eben auch die Leute kenne. Von daher kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie wir spielen. Mhm. Wenn wir natürlich eine Phase haben, wo wir jetzt nicht so stark sind auf dem Eis oder wo wir wissen, wir können mehr, wir müssen mehr, dann versuche ich schon meinen ganzen Fokus auch aufs Eishockey zu legen, wobei es auch immer mal ganz gut ist, selbst in kritischen Phasen einfach mal ein bisschen rauszukommen und die Gedanken irgendwo, dass die Gedanken irgendwo anders sind als beim Eishockey.
Zieht euer Stichwort. Kritische Phase, beziehungsweise nicht ganz zufrieden mit dem, was man abgeliefert hat am Wochenende. War die das auch noch nicht beim Auftaktwochenende? Ihr habt 4 Punkte geholt, das ist wahrscheinlich das Positivste daraus. Wie lief denn die Woche jetzt? Dienstag gestern habt ihr Training gehabt, heute auch wieder?
Genau, wir haben, erstmal zu der ersten Frage ist klar, wir sind mit den 4 Punkten erstmal zufrieden. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren am ersten Wochenende. Natürlich hätten wir gerne zu Hause vom heimischen Publikum in einem Topspiel wie gegen Köln gern 3 Punkte mitgenommen. Aber man muss ganz klar sagen, dass Köln das auch sehr gut gemacht hat. Die haben eine sehr stabile Mannschaft dieses Jahr. Mit den 3 Punkten in Nürnberg können wir, glaube ich, zufrieden sein. Da hatten wir auch, glaube ich, mehr Spielanteil und waren die bessere Mannschaft. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir einfach noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen in dem Stil von dem Eishockey, dass wir hier spielen wollen, dass wir letztes Jahr aufgebaut haben in Mannheim. Und ich glaube, da ist noch einfach viel Luft nach oben. Und wir müssen einfach gucken, dass wir das so schnell wie möglich in die Bahn bekommen, dass wir einfach das Eishockey spielen, was uns auch letztes Jahr stark gemacht hat. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten Wochen auch klappen wird und dann die Spiele auch etwas flüssiger laufen werden als jetzt am Wochenende.
Wir haben eine Hörerfrage genau dazu bekommen. Wie war es denn gestern? Weil Pavel war in der Pressekonferenz so, wie wir ihn in Mannheim nie erlebt haben letztes Jahr. Also es gab einmal den Pavel Groß, den wir am Sonntag erlebt haben, nach dem Spiel in Krefeld, als ihr verloren habt, da wenige Sekunden vor Schluss. Ja. Aber war es intensiver, nochmal anders?
Aber wir trainieren generell sehr intensiv. Natürlich ist der Pavel ein emotionaler Mann, der gewisse Sichtlinien hat und Richtlinien hat. Und er war nicht zufrieden mit unserem Spiel und wir selbst waren auch nicht zufrieden mit unserem Spiel. Und das kann er dann auch nicht verstecken. Und das, glaube ich, macht ihn auch so stark als Person und so stark als Trainer. Man merkt halt einfach als Spieler, dass einer da vorweg geht, der gewinnen will und dem das auch auf gut Deutsch gesagt, echt anpisst, wenn man nicht so spielt oder nicht sein Potenzial rausholt, wie man eigentlich rausholen könnte. Und von daher war das absolut richtig, denke ich, dass er auch seine Emotionen gezeigt hat und so auch signalisiert hat, dass wir ein anderes Eishockey spielen wollen in Mannheim. Und die Woche an sich war bisher ja intensiv. Mhm. Bei uns ist immer sehr intensiv. Ja. Aber ich denke, dass die Jungs bisher gestern und heute auch sehr, sehr scharf auf dem Eis waren und sich schon gut vorbereiten für Freitag.
Jetzt hat am Sonntag noch was anderes für Aufsehen gesorgt. Erstmal wurde es Sonntag 30. Gratuliert haben wir alle schon. Wir tun es nochmal hier in der Sendung.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute. Danke, ich glaube, zum Feiern war dann abends aber nicht mehr so die Laune, könnte ich mir vorstellen, nach dem Spiel.
Nee, meine Laune war natürlich auch nicht die beste. Klar, wenn du ein Spiel verlierst und ein Home Opener in Mannheim, sollte man, glaube ich, auch nicht so gut gelaunt sein. Aber nichtsdestotrotz muss man auch das Positive daraus sehen. Wir haben trotzdem einen Punkt geholt und in jedem Spiel gibt es auch irgendwo was Positives. Und ich denke, in dem Spiel war es die positive Seite der Dennis Endras, der absolut in Topform ist. Und es ist schön, dass man auch auf seine Torhüter sich verlassen kann, auf beide. Und ich glaube, jetzt müssen wir als Mannschaft einfach nur noch etwas aufholen und dann ist das Gleichgewicht wieder ausgewogen.
Um beim Sonntag nochmal zu bleiben und dann aber den Sonntag abzuschließen, was für Riesenaufruhr gesorgt hat unter den Fans und die Halle hat getobt in dem Moment, war dein Werbespot für das Kochstudio.
Ja.
Gibt es da noch mehr, die diese Saison kommen werden?
Ja, da müsst ihr euch überraschen lassen. Also,
Freitag könnt ihr Bullengewürz oder sowas sein.
Genau, es könnte natürlich sein, muss nicht sein, aber ich glaube, das solltet ihr alle ins Stadion kommen und euch einfach überraschen lassen. Aber
die Frage haben wir auch bekommen. Das hat dazu geführt, dass Leute danach gefragt haben, ob da noch mehr kommen wird.
Genau, die schöne Ebbers-Familie, die hat sich natürlich einiges einfallen lassen für mich dieses Jahr. Und ich glaube, da wird es noch den einen oder anderen Schmunzler geben.
Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben gesagt Live-Sendung, wir danken Rüdiger Kiltau, der uns den Ton macht und das Equipment heute zur Verfügung stellt. Vielen, vielen Dank dafür, das soll nicht untergehen, weil wir allein hätten es nicht stemmen können. Wir haben uns überlegt, wir stellen jetzt ein paar A- oder B-Fragen, abwechseln, willst du an, dann fangen wir an.
Genau, ein paar Entweder-Oder-Fragen und da wir jetzt hier im Wolfsbau sind, die erste Frage dann passend dazu, Kaffee oder Tee, David?
Kaffee. Noch Kaffee.
Bestimmter oder schwarz?
Ah, schwarz eigentlich, ja.
Okay. Satteldome oder SAP Arena?
SAP Arena.
Jetzt ganz fies, Olympiasilber oder Meister mit Mannheim?
Ah, sehr schwer. Aber ich würde sagen, da einfach es unwahrscheinlicher ist, nochmal Silber zu holen, würde ich schon sagen, die Silbermedaille mit der deutschen Nationalmannschaft.
Absolut verständlich.
Härtere Vorbereitung bei Pavel Groß oder bei Hans Zach?
Pavel Groß.
Auch interessant. Rock oder Hip-Hop?
Beides eigentlich, aber ich muss ja eigentlich mit den ganzen Jungen mithalten können bei uns in der Kabine, deswegen eigentlich momentan mehr Hip-Hop. Aber ich bin eigentlich so ein Mensch, der alles ganz gern hört und auch mal einen guten Rock einlegt.
Wie ist das mit 30? Gehörst du da intern jetzt schon zu den Oldies in Anführungszeichen? Musst du da schon mal was anhören?
Natürlich muss man was anhören, aber man ist natürlich immer so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich blendend, ich sage Mitte 20 vom Körper und von meinem Gefühl her. Und die Jungs, am Ende, wenn die mir einen guten Spruch drücken, dann kann ich damit auch ganz gut umgehen. Aber auf dem Eis wird dann letztendlich entschieden, ne? Wer jung und alt ist.
Kino oder Netflix?
Ah, Netflix.
Und auch, gehst du lieber auf Konzert oder Spotify?
Eigentlich Konzerte, also wenn du die Gelegenheit hast, wir als Eishockeyspieler haben halt wenig Zeit, gerade am Wochenende. Und wenn im Sommer mal was Gutes in der SAP Arena ist, dann sind wir auch schon mal da. Aber es muss natürlich immer viel passen. Jetzt habe ich auch einen Sohnemann bekommen, dann ist das natürlich mit der Zeit immer sehr mangelhaft, leider Gottes.
Kopfbedeckung, Hut oder Kappe? Man muss sagen, das sind Hut modefähig gemacht in Mannheim.
Heute hat er eine Kappe auf.
Heute habe ich eine Kappe auf. Das ist mehr, ich glaube, die Kappe im Alltag und den Hut für Feierlichkeiten. Und der Spieltag gehört für mich immer als Feierlichkeit. Das ist immer was Besonderes für mich, einen Anzug anzuziehen und am Spieltag einfach zu wissen, okay, du spielst heute vor 12.000, 13.000 Zuschauern. Und von daher muss man da natürlich auch gut ausschauen und sich gut fühlen. Und da kommt schon mal der Hut besser zur Geltung als die Kappe.
Ist es immer noch speziell, trotz so vieler Spiele, trotz dieser Karriere, die du schon hinter dir hast, dass so dieser Spieltag dann immer noch mal so speziell ist?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass ich da schon immer sehr speziell auch war und es immer, ein Spieltag ist ein Spieltag und meine Frau weiß ganz genau, dass sie am Spieltag mich wenig anzusprechen hat, ja, und das ist halt einfach, es ist immer was Besonderes, du stehst auf, du hast deine Routine und du kommst nach Hause.
Wie sieht die aus, wenn ich frage? Kannst du ein bisschen was erzählen?
Mittlerweile stehe ich morgens auf, frühstücke was, fahre dann in die Arena und habe dann ein Pre-Game-Skate mit den Jungs und danach gehen wir zum Giovanni's was essen mittags und dann komme ich eigentlich nach Hause, sage kurz Hallo und gehe eigentlich direkt ins Bett, schlafe 1,5 Stunden und bereite mich so ein bisschen aufs Spiel vor, mental, mache die Augen zu und tue das Spiel so ein bisschen in meinem Kopf schon ablaufen und versuche dann natürlich noch eine ruhige Minute zu bekommen und irgendwie die Augen nochmal schließen zu können und zu schlafen, was nicht immer klappt. Beispielsweise im Finale letztes Jahr war das gar nicht so einfach, in Schlaf zu fallen. Aber man versucht einfach in sich zu gehen und sich darauf vorzubereiten, was für ein Gegner kommt, wie der Gegner spielt und das im Kopf ein bisschen ablaufen zu lassen. Und dann stehe ich auf, gehe duschen, ziehe meinen Anzug an und nehme Kaffee auf die Hand und fahre in die Arena, höre gute Musik, das mich so ein bisschen in Fahrt bringt und ja, und dann geht es eigentlich schon los, gell?
Was wir uns auch noch gefragt haben, wo sind denn die Schmerzen größer? Tattoo-Studio oder im Sommertraining?
Sommertraining, definitiv. Sommertraining, ganz klar.
Das klingt nicht schön. auch weil du meintest, die Vorbereitung wäre härter bei Groß als bei Zwar.
Es gibt in jedem Job irgendwas, ja, wo einem nicht passt. Und ich glaube, bei uns Eishockeyspieler ist es... Ich mache es eigentlich ganz gern, das Sommertraining, aber es ist teilweise schon eine Qual bei gerade den Mannheimer Temperaturen. Die eine oder andere Handel rumzuschmeißen oder den einen oder anderen Kilometer zu laufen. Von daher ist das so die unschöne Seite, aber es macht trotzdem Spaß, weil es immer wieder was anderes ist. Ja? Du bist 9 Monate lang nur auf dem Eis und spielst 2-3 Mal die Woche und dann im Sommer hast du diesen Spieldruck einfach nicht in deiner Seele, sage ich mal. Und du stehst jeden Morgen auf und hast schönes Wetter und fährst dann zur MTG und hast dann eine knackige Einheit, die auch wehtut, aber im Großen und Ganzen macht es auch Spaß.
Jetzt keine Entweder-Oder-Frage. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
Ja, ihr wollt jetzt hören Bier, ne? Aber
sind da völlig frei.
Eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, also Wasser darf nicht fehlen bei mir. Bei mir ist immer Wasser gekühlt und viel im Kühlschrank, weil ich extrem viel Wasser trinke jeden Tag.
Also wir nehmen dich schon als Leistungssportler wahr.
Nee, das ist tatsächlich so. Aber ansonsten ist bei uns im Kühlschrank eigentlich nicht so viel, weil wir gehen eigentlich schon relativ oft essen. Und wenn wir nicht essen, kaufen wir eigentlich immer an dem Tag ein, wo wir dann letztendlich kochen oder wo wir uns dafür entscheiden, was zu kochen, weil... Wir sind jetzt beides nicht so die Küchenmenschen und wie gesagt, seitdem der Junior da ist, ist halt auch echt wenig Zeit und die Zeit, die wir dann haben, wollen wir irgendwie gemeinsam verbringen und gehen dann eher essen oder ja, eigentlich ist wenig im Kühlschrank.
Junior ist ein gutes Stichwort. Ja. Was ist denn deine liebere Aufgabe? Flasche geben oder Windeln wechseln?
Ich mache eigentlich beides gern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt, wir sind ja seitdem die Saison begonnen hat, relativ oft unterwegs und jede Sekunde, die du einfach mit dem Kleinen hast, die genießt man einfach. Es ist egal, was du machst, ob er jetzt halt bis ins Genick sich voll scheißt oder die Flasche wieder ausspuckt. Ja? Das ist einfach alles schöne Momente mit ihm, die ich voll und ganz genieße, weil du dann schon im Hinterkopf weißt, okay, jetzt in 2-3 Tagen bist du wieder 1-2 Tage weg und siehst ihn wieder nicht und von daher genieße ich jede Sekunde.
Und erstmal danke für diesen Teil.
Ja,
wenn man sich deinen Weg anschaut, dann war das einer, der, das ist ja auch sehr viel schon drüber erzählt, der nicht besonders gerade war. Also es gibt so diese Spielerkarrieren, die laufen sehr linear ab, gehen dann in die DL oder in die NHL. Bei dir war da ganz viel mit verbunden, auch was die Geschichte drumherum anging. Du hast es im Meisterfilm auch erzählt, da gab es ja auch Tränen an der Stelle, dass es immer ein Stück weit zurückgeben ist. Wenn wir jetzt hier sitzen im Wolfsbau, ist es auch ein Stück weit was zurückgeben?
Ja, absolut. Ich meine, ich habe, glaube ich, auf meinem Weg ganz vielen Leuten zu verdanken. Die kannst du gar nicht alle nennen, da bin ich wahrscheinlich morgen noch hier am Mikrofon. die mich begleitet haben auf meinem Weg zum Profi und die so viel Gutes für mich getan haben in meinem Leben. Ich glaube, all die Leute gerade hier in dem Stadtteil, die mich schon lange kennen, die wissen, dass ich nicht immer so der verantwortungsvolle Mensch war, der ich heute bin oder der ich geworden bin. Bin mittlerweile ein Mann geworden, sagt man so schön. Und früher als Kind war ich schon einfach ein Raubein, der viel Blödsinn im Kopf gehabt hat und der eigentlich immer den falschen Weg gegangen ist, bis aufs Eishockey. Das Eishockey habe ich dann irgendwie durchgezogen und es hat mir immer Spaß gemacht und das war irgendwo mein Weg, auch ein schönes Leben zu verbringen und das sind halt unheimlich viele Leute, die mir dabei geholfen haben und auch in schwierigen Zeiten, familiär damals so Sachen wie Wolfsbau ist natürlich ein Ort, klar, wo meine Familie aufgeht, ja, aber auch den ich den Leuten geben will, die hierher kommen, um einfach Spaß zu haben. Und irgendwo will man immer was zurückgeben, glaube ich. Und das ist so mein Weg, wo ich das machen will.
Dann, du bist als 17-Jähriger nach Krimmitschau gekommen. Ja. Wenn, so wie du dich beschreibst und was du von deiner Jugend erzählst, wie war denn das? Weil das muss ja unglaublich schwer gewesen sein. Das erste Mal raus von daheim, weit weg, dann...
Absolut.
Du schaust selbst als Raub an, wie ist das so?
Ja, es war unheimlich hart damals. Also vor allem, weil ich habe mir jetzt niemals vorstellen können, aus Mannheim wegzuziehen. Also wie gesagt, ich war schon extrem Mannheim verbunden und ich habe halt hier meine Familie gehabt. Das ganz normale Umfeld, was man eben so hat als Kind. Und als ich dann den Weg gegangen bin, der für mich auch der richtige Weg war im Nachhinein, aber es war damals sehr schwer, einfach in Mannheim Fuß zu fassen nach den Jungadlern. Es haben zur damaligen Zeit wenig junge Spieler in der DEL gespielt oder die Chancen bekommen, es irgendwie in die DEL zu schaffen. Und damals war die Kooperation mit Heilbronn, die war damals auch noch nicht so ausgeprägt wie heute, dass man sagen könnte, oh ja, okay, du kommst aus den Jungadern raus und spielst dann in Heilbronn und kriegst da deine Eiszeit. Das war selbst in Heilbronn sehr schwer damals, Eiszeit zu bekommen. Und deswegen bin ich den Weg dann eingegangen, nach Krimmitschau zu gehen. Und die Anfangszeit war Katastrophe. Also ich kann mich erinnern, wie meine Mutter mich da hochgefahren hat und die mir in der Weimar, hieß das, meine Wohnung gegeben haben. Wir waren im vierten Stock, also da waren die Fensterscheiben, also in dem Haus, es war ein Altbau und in der Straße, da war jedes zweite Fenster irgendwie gefühlt eingeschlagen. Und es hat ausgeschaut wie im Krieg noch teilweise. Ne? Und ich habe das nicht gekannt. Ich war das erste Mal in so einer kleinen Stadt, sage ich mal, im Osten von Deutschland. Und ich dachte, das ist alles irgendwie so wie in Mannheim. So. Ich war sehr blauäugig. Und es war schon keine einfache Zeit am Anfang. Aber wir hatten eine unheimlich tolle Mannschaft damals. Sehr viele junge Spieler, sehr viele Singlespieler. Und wir haben sehr viel als Mannschaft auch gemacht und haben dann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Playoffs erreicht im ersten Jahr. Und es waren dann schon so Momente, die einfach mich auch geprägt haben. Und es war eine wirklich sehr schöne Zeit und für meine Karriere auch absolut wichtig.
Was ich sehr interessant fand, du hast es angesprochen, keine jungen deutschen Spieler, nicht so viele junge deutschen Spieler in der DEL, selbst in der DEL2 war es schwer, Eiszeit zu bekommen, Kooperationen waren bei Weitem nicht so ausgebaut, wie sie jetzt sind.
Absolut.
Jetzt haben wir seit dieser Saison die U23-Regel. Ist das was du dir vielleicht als junger Spieler auch gewünscht hättest?
Teils. Ich glaube, als junger Spieler wünschst du dir sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein riesen Fan bin von der U23-Regel, weil das natürlich immer... auch einen älteren Deutschen, sage ich mal, rasiert, auf gut Deutsch gesagt. Und ich finde, man sieht es, dieses Jahr ist klar, das Geschäft, es wird immer schwerer und schwerer, die Jungs, die drücken und desto älter du wirst, du weißt natürlich auch, irgendwann ist Schluss, aber es sind meines Erachtens dieser Spieler wie Thomas Oppenheimer, der eigentlich als deutscher Spieler, ist ein 88er-Jahrgang, ich habe selbst mit ihm in Hamburg gespielt, wenn er nicht verletzt ist, schießt er dir 15 bis 20 Tore und ich finde, so eine Qualität als deutschen Spieler zu haben, ist immer wertvoll und dass so ein Spieler dann am Ende vom Tag keinen Vertrag kriegt oder keinen Verein findet, auch weil eine U23-Regel da ist, weil man sagt, okay, nee, ich kann doch nicht, weil wir brauchen eher einen jüngeren Deutschen, was natürlich gut ist, um die Deutschen zu entwickeln, aber irgendwo lässt man auch die Deutschen ein bisschen im Hintergrund, die auch viel für die Liga getan haben. Und ich glaube, die Regel sollte man noch mal ein bisschen überdenken.
Aber wenn du dann ansprichst, Oppenheimer, klar, wie du sagst, 15 bis 20 Tore, gut, absolut. Ja. Sollte man dann vielleicht nicht als Verein auch sagen, dann nehme ich vielleicht nur 8 Ausländer unter Vertrag und dafür halten Thomas Oppenheimer in meinen Reihen.
Ja, ist absolut meines Erachtens der richtige Weg, um auch das deutsche Eishockey einfach voranzubringen. Ich glaube, wir haben richtige Schritte getan und wichtige Schritte getan in den letzten 2-3 Jahren. Und es sind sehr, sehr gute Dinge am Kommen, die man vielleicht so noch gar nicht sieht, aber ich glaube, wir gehen die richtigen Wege, aber klar, mit den Ausländerpositionen früher oder später für ein, zwei Nummern runterzugehen, um die Deutschen einfach noch mehr zu integrieren, das wäre natürlich die optimale Lösung, um die deutsche Nationalmannschaft auch stärker zu machen am Ende vom Tag.
Wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, dann lass uns auch über Olympia gleich mal reden. Ja. 2018 natürlich. Wie war das? Ab wann habt ihr gemerkt als Team, hier kann was entstehen, hier wächst was, hier ist ein Gefühl da, das kann weit gehen für uns?
Ich glaube eigentlich relativ früh. Also wir waren eine Gruppe von Spielern, die zu dem Zeitpunkt schon auf ein paar Jahre zusammengespielt haben. Nicht immer komplett, klar, es werden immer 2, 3, 4, 5 Spieler irgendwo ausgewechselt, aber so das Grundgerüst der Nationalmannschaft hat zur damaligen Zeit schon gestanden und dann kam es eben darauf an, wie die Situation war mit Verletzungen oder aus solchen Gründen Absagen gekommen sind. Von daher hatten wir schon ein ganz gutes Grundgerüst und wir wussten, wir können schon was reißen. Natürlich, dass du am Ende vom Tag eine Silbermedaille holst, damit hätte keiner gerechnet, aber ich glaube, nach den ersten 2 Spielen war uns schon sehr bewusst, dass wir auf jeden Fall weiterkommen können und dass man sich in so einen Rausch reinspielt und dass meines Erachtens zu der Zeit, also Perfektion durch und durch auf dem Eis geherrscht hat, habe ich so auch selten gesehen, muss ich sagen, aber es hat einfach alles aufeinander gepasst und es war unglaublich, das kann man gar nicht so beschreiben, wie jeder Spieler mitgezogen ist bei dem Turnier. Jeder Spieler hat seine Rolle akzeptiert und wir wussten, dass wir defensiv stark sein müssen und jeder Spieler ist seine Wege gegangen, hat die Schüsse geblockt und hat dem Torwart geholfen, dass wir einfach wenig Gegentore bekommen und wir wussten alle, ob es in der ersten oder vierten Reihe ist, wir wussten, dass wir alle die Qualität haben, Tore zu schießen und wir müssen nur schauen, dass wir nicht zu viele bekommen und das hat uns am Ende vom Tag, glaube ich, sehr weit gebracht und uns auch die Medaille mit nach Deutschland nehmen lassen.
Als du den Check bekommen hast im Halbfinale, hast du kurz gedacht, Scheiße, das war's jetzt? Oder auf keinen Fall nicht bei diesem Turnier?
Ja, nee, das ist klar. Also so ein Check musst du erstmal kurz verdauen. Von daher brauchst du mal kurz deine 2 Minuten. Aber als ich dann in der Kabine war, dann war mir schon bewusst, dass ich auf jeden Fall wieder zurück rausgehe. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Olympia-Halbfinale spiele und das auch noch gegen Kanada. Von daher war es für mich kein Zweifel, dass ich da wieder zurück rausgehe, um Eishockey zu spielen. Also ich glaube, mit einigen Verletzungen wäre ich da zurück rausgegangen.
Wie merkt man das als Spieler, dass im Lockern eine besondere Stimmung da ist? Ab wann oder wie früh merkt man das? Man hat auch letztes Jahr beim Team immer das Gefühl gehabt, wenn man mit Spielern gesprochen hat, alle haben, also jetzt auf die Adler bezogen, nicht auf die Nationalmannschaft, alle haben unglaublich positiv darüber geredet, wie es bei euch in der Kabine zuging, wie positiv intern die Stimmung war.
Ja.
Wie früh merkt man das, dass es passen kann oder eben auch, dass es vielleicht mal nicht passt?
Ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger als bei den anderen. Und bei den einen kommt es gar nicht. Es ist nicht einfach, glaube ich, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo du einfach das Gefühl hast, dass alles sehr, sehr geschmeidig ist und alles einfach aufeinander, jedes Rad trifft quasi aufeinander. Und von daher, dieses Gefühl habe ich selbst 3-mal gehabt in meiner Karriere bisher, in 3 Mannschaften. Und 3-mal habe ich am Ende vom Jahr was gewonnen. Und 3-mal mit der Olympia, meine ich damit. Also, und 2 DL-Jahren. Und den 2 DL-Jahren habe ich dann am Ende vom Tag den Pokal hochheben dürfen. Von daher kann ich gar nicht so genau sagen, wann man das merkt, aber ich glaube, es gibt irgendwann, klar, die Chemie innerhalb der Kabine muss stimmen und wenn du dann diese, diesen Leistungsprozess mitmachst und jeder auch diesen Mindset hat, erfolgreich sein zu wollen, dann überschwappt es natürlich aufs Eis. Und wenn du dann ablieferst auf dem Eis und es eine gewisse Dynamik reinkommt, wo du einfach weißt, okay, wenn jeder seinen Job macht und den 100% machst und du kommst auch noch am nächsten Tag ins Training und competest auf allerhöchstem Level, sodass ein gewisser Konkurrenzkampf intern auch noch da ist, dass jeder quasi voneinander profitiert, indem man sich extrem weit pusht und somit noch besser und noch besser wird über das Jahr, dann ist das, ja, so habe ich es selten gesehen und letztes Jahr war das eben so und wir haben selbst gemerkt, dann auf dem Eis, wenn jeder seinen Job gemacht hat, so wie wir uns vorbereitet haben auf die Spiele in den Trainingswochen, dass uns einfach keiner schlagen kann. Wir waren einfach zu gut letztes Jahr.
Stichwort zu gut letztes Jahr. Es gab ja auch eine Zeit, da warst du auch mal zu, immer noch, aber da warst du auch zu gut für die DEL. Du hast dich entschieden, Calgary hat angeklopft, ich gehe rüber ins Games. Gibt da auch eine Dokumentation vom NDR, die haben mich ein bisschen begleitet. Sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Wer es nicht geguckt hat, schaut es euch an.
Gibt es auch auf YouTube.
Gibt's auf YouTube, sehr sehenswert, ja. Ja, erzähl da mal kurz einen Schweif aus dieser Zeit. Bist aus Hamburg weg, weil du auch unbedingt einfach mal NHL spielen wolltest, dieses Abenteuer Nordamerika natürlich ausprobieren wolltest.
Genau. Es war ein sehr, sehr, sehr interessantes Jahr für mich. Das glaube ich, ich gebe es auch immer wieder weiter, also so, zu allen jungen Spielern, die irgendwo die Möglichkeit haben, im Ausland zu spielen.
Ob das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Hat Moritz Heider dich dazu auch mal, habt ihr miteinander dazu gesprochen, jetzt ist ins Camp zu gehen, was da erwartet
wird? Ja, absolut, absolut. Ich meine, wir haben Mo ganz viel nach Hause gefahren dieses Jahr, gerade am Spieltag nach dem Giovanni's. Er hat ja selbst in Vierenheim gelebt und ich war eigentlich der Einzige, der so in die Richtung gefahren ist. Und da haben wir schon interessante Gespräche auch geführt und er hat mich natürlich auch Sachen gefragt, nicht nur mich, auch die anderen Jungs wie ein Desi oder ein Gocci, die noch länger drüben waren als ich. Aber natürlich wirst du da gefragt und ich sag zu jedem jungen Spieler, wer die Chance hat, ob es jetzt im Juniorenbereich ist oder im Profibereich, man soll es einfach wagen, weil im Ausland zu wohnen generell für 1, 2, 3 Jahre oder auch für immer, man weiß nie, wie das so läuft, ist immer ein Vorteil, ich glaube, für den Horizont. Auch das Spiel Eishockey ist einfach ein anderes Spiel in Nordamerika, das man teilweise auch ein bisschen neu erlernen muss, weil es einfach ein anderes Timing ist auf dem Eis. Die Eisfläche ist kleiner, das Spiel ist schneller, du musst die Entscheidungen schneller treffen. Du kannst viel mehr hast viel mehr Torchancen in dem Spiel und musst einfach viel, viel wacher, nicht wacher sein, aber reaktiv wacher sein, sage ich mal, ja. Und dann hast du eben noch diesen Druck, in meinem Fall damals, da hast du diesen Eigendruck auch noch selbst, dein Ziel erfüllen zu wollen, um in der NHL zu spielen. Und der Druck gibt sich aber die ganze Mannschaft in der AHL. Das sind 20 Mann und alle 20 wollen in die NHL. Und am Ende vom Tag interessiert es keinen, wie dein Linemate sich macht. Ja? Also am Ende vom Tag, wenn ich profitiere, dann habe ich größere Chancen, irgendwann hochzukommen. Und das ist einfach ein ganz anderes Ding, weil du das so in Europa nicht hast mit diesem Konkurrenzkampf. Und von daher ist es sehr lehrreich.
Wir haben es ja vorhin davon gehabt, dass deine Karriere auch immer nicht den geraden Weg gegangen ist. Hat es da gepasst? Ich meine, du hast ja später 4 NHL-Spiele gemacht noch, hast ja den Call-up bekommen. Aber dass du dann auch erstmal dich in der AHL, wie du es auch gerade gesagt hast, durchboxen musstest auch?
Ja, absolut. Also ich bin ja damals auch relativ naiv rübergegangen. Ich habe ein paar Angebote gehabt aus der NHL, habe mich dann entschieden, nach Calgary zu gehen, weil die eben im Vorjahr letzter Platz waren. Oder vorletzter, glaube ich. Und habe mir gedacht, okay, da werden meine Chancen wohl am besten sein, irgendwo mich zu etablieren in der NHL. Und meines Erachtens war es so, ich gehe darüber, ich werde bestens vorbereitet sein auf dieses Auslandsjahr. Und ich habe auch wirklich, ich habe 3-mal am Tag trainiert im Sommer, in dem Jahr, bevor ich rübergekommen bin. Da hatte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit, da hatte ich noch, war das gerade in der Anfangszeit mit meiner Frau, ich hatte noch kein Kind, aber da war ich noch relativ frei, sage ich mal. Und hatte sehr, sehr viel Zeit, um zu trainieren, um mich darauf vorzubereiten. Und ich war wirklich fit und habe mir gedacht, ich kann eigentlich nur rübergehen. Und wenn ich fit bin und wenn ich besser bin als irgendeiner, der letztes Jahr in dem Kader gespielt hat von der NHL, dann werde ich ja spielen, fertig. So, das war mein Denken. Und das war mein Ziel und dann dachte ich, okay, das schaffe ich auch. Und dann bist du natürlich rübergekommen und hast relativ schnell gemerkt, dass der Hase doch nicht so läuft, dass es doch schon ein bisschen anders läuft da drüben und dass das dann doch nicht so ist, dass wenn du irgendeinen deines Erachtens irgendwo geschlagen hast oder denkst, oh, du bist besser als der Linksaußen, dritte Reihe Calgary, kommst du dann Linksaußen rein. So ist es dann doch nicht. Es ist schon so, dass du sehr viele Draftpicks hast. Ich bin als Free Agent rübergegangen damals und du musst dich ganz klar erstmal beweisen in der AHL, also in meinem Fall als Free Agent. Und das habe ich getan. Aber trotz, dass du sehr gute Leistung gebracht hast im Farmteam als Free Agent, wirst du schnell merken, oh, das bringt auch nicht so viel, weil es kommt erstmal, wenn der Spot frei wird in der NHL, kommt erstmal ein Erstrundenpick hoch. Er kriegt erstmal die Chance, weil die natürlich auch in ihn investieren, er jung ist, die Scouts auch ihre Arbeit irgendwo richtig machen müssen und dann kommt der Erstrundpick, dann kommt der runter und sagst, oh, jetzt komme ich. Nee, dann kommt der Zweitrundpick, noch immer nicht. Aber jetzt, spiel weiter, du machst weiter Tore, du spielst weiter gut, Drittrundpick, wieder nicht, Viertrundpick. Und dann, wenn du noch immer deine Leistung bringst und noch immer genauso, sag ich mal, ablieferst, wie du abliefern solltest, wenn du den Call-up kriegen willst, dann kriegst du vielleicht mal eine Chance, ein bisschen hochzuschnuppern. Und so war das der Fall bei mir. Ich habe kontinuierlich ganz gutes Eishockey gespielt über dem Jahr. Ich habe damals 20 Tore geschossen in der AHL und habe dann Gott sei Dank einen Call-up bekommen im Januar und durfte dann auch ein bisschen da oben mit reinschnuppern. Auch wenn es keine lange Zeit war, ich habe irgendwo meinen Kindheitstraum erfüllt dadurch und es hat mich schon sehr befriedigt damals, muss ich sagen, ein paar Spiele zu bekommen.
Was mir in Erinnerung geblieben ist, ich hatte dich mal gefragt nach dem NHL-Spiel in Köln, ob du dir das anschauen willst und von dir kam sofort, NHL ist für mich total vorbei.
Ja.
Das Buch ist komplett zu bei dir, ne?
Ja, absolut. Naja, ich meine, man ist natürlich auch realistisch irgendwo, ne? Damals war das ein Riesenziel von mir. Dass ich, weiß ich nicht, ob ich das zu früh abgebrochen habe. Manche sagen, du wärst immer noch rübergegangen und du hättest es mit Sicherheit geschafft und ich habe die Möglichkeit gehabt, wieder rüberzukommen. Aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, weil mir einfach einige Dinge gefehlt haben, nicht so gepasst haben oder auch hier und da diese Mentalität vielleicht ich auch nicht so gut fand. Jeden Tag irgendwo so extrem um seinen Platz battlen zu müssen, weil man hat auch ein Leben und man ist auch irgendwo ein Mensch, meines Erachtens. Und ich battle gerne. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich gerne battle und um alles gebe. Aber ich finde, dass es auch irgendwo gewürdigt werden muss und anerkannt werden muss. Und man geht, glaube ich, nicht aufs Eis, um Scheiße zu spielen. Also ich bin Spieler, wenn ich aufs Eis gehe, versuche ich Vollmatte zu geben bis zum Gehtnimmer. Und es ist schon mal ganz cool, wenn abends mal einer kommt und sagt, ey, du machst es echt gut. So, weißt, das tut schon gut. Und das war da drüben halt eher weniger der Fall. Da ist halt echt Grinden angesagt. Und von daher habe ich auch die Entscheidung getroffen, wieder nach Deutschland zu kommen. Und dann war es mein ganz großes Ziel, nach Mannheim zu kommen, um hier ein paar Titel zu sammeln. Und jetzt bin ich hier.
War für dich schon klar, als du als Frage gekommen, als du aus Calgary nach Hamburg zurück bist, dass die Perspektive lautet Mannheim?
Absolut.
War das da schon absehbar?
Absolut, ja. Ja, nee, das war, also man kann es so beschreiben. Ich habe früh gesagt, ich will in die NHL. Dann war ich da drüben und ich setze mir immer irgendwelche Ziele und früh war mein Ziel NHL und wenn das nicht funktioniert und in der DEL bleiben muss, dann ganz klar Mannheim. Weil für mich Mannheim einfach die beste Organisation in Deutschland ist. Ganz gesehen, abgesehen davon, dass ich hier groß geworden bin, dass ich hier meine Familie habe, darum geht es mir in der Sache gar nicht. Mir geht es in der Sache, dass ich Erfolg haben will in dem, was ich tue, weil ich sehr viel Herzblut da reinlege und sehr viel Arbeit jeden Tag da investiere. Und irgendwo will ich belohnt werden. Und wie wirst du belohnt im Sport? Mit Titel. Und deshalb bin ich nach Mannheim gekommen. Ich will ein Teil davon sein, in Mannheim Titel zu holen. Und irgendwo auch in die Geschichte einzugehen vom Verein. Und für mich ist Mannheim einfach der beste Verein schon immer gewesen. Und deshalb bin ich hier.
Was ich sehr schön fand, war, du hast gesagt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich gerne battle. Du hast ja am Anfang deiner Karriere auch einen gewissen Ruf aufgebaut, indem du dich keiner Konfrontation aus dem Weg gegangen bist.
Ja.
Jetzt ist es so, du hast ja auch dein Spiel verändert. Also du bist immer noch bereit, jederzeit, würde ich mal sagen, die Handschuhe fallen zu lassen, wenn es deiner Mannschaft hilft.
Absolut.
Aber du hast auch, bis irgendwann noch in Hamburg gab es auf den Punkt, du gesagt hast, du möchtest jetzt Führungsspieler werden.
Ja.
Und bist hier in Mannheim absoluter Führungsspieler, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wie hast du denn persönlich aber diese Entwicklung gesehen, von dir selbst auch als Spieler, dann diesen Weg?
Also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass habe ich so ein Image, das ist auch okay. Ich glaube, dass das Image mittlerweile schon ein bisschen anders ist als damals. Aber das war einfach damals mein Weg, um irgendwo mein Ziel zu schaffen, NHL. Ich wusste, dass ich kein Spieler bin, der extrem technisch versiert ist oder der jedes Jahr 30, 35 Tore macht. Ja? Ich wusste, dass ich alles ein bisschen kann. Und wenn ich das kontinuierlich mache, habe ich vielleicht eine Chance, meinen großen Traum zu erfüllen, nach Nordamerika zu gehen. Hätte ich nicht gefightet zur damaligen Zeit, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich niemals einen Vertrag gekriegt hätte in der NHL. Das wurde dann klar auch mehr oder weniger so die Tough Guys in der NHL, die reinen Tough Guys, die sich nur zum Schlägern da waren, wurden nach und nach abgeschafft, auch gerade in dem Jahr, wo ich dort gespielt habe. Und deswegen waren die extrem auf der Suche nach Jungs, die alles irgendwo können. Die wollten nicht mehr diese, in Anführungszeichen, Goons, die nur zum Schlägern da sind, sondern die wollten Milan Lucic-Style, ja. Jungs, die Tore schießen können, die Pässe spielen können, die vorchecken können, die System spielen können, die aber, wenn es drauf ankommt, auch die Mannschaft verteidigen können. Ja. Und so Spieler sind extrem gefragt, sind nach wie vor gefragt. Deswegen glaube ich, dass es in Leon Bergmann da drüben auch die richtige Entscheidung gemacht hat, dass er rüber geht, weil es genau so ein Spielertyp ist. Der Leon kann alles, der ist schnell, der ist wendig, der kann vorchecken, der kann hart spielen, der kann eklig spielen, der kann Tore schießen, der kann Powerplay spielen, der kann PK spielen, der kann aber auch fighten. Und das sind meines Erachtens für einen Manager die Spieler, um die man auch eine Mannschaft drumherum aufbauen kann. Und von daher war das mein einziger Weg damals, mein Ziel zu erreichen. Und den Weg bin ich gegangen. Und als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, klar, wirst du dann ein bisschen ruhiger. Ist auch ein anderes Spiel hier drüben in Deutschland. Du brauchst diese Fighterei meines Erachtens gar nicht mehr. Ja, ich glaube, dass die Zeiten mittlerweile echt vorbei sind, auch wenn das der ein oder andere Zuschauer noch sehen will. Der ein oder andere Zuschauer will es gar nicht sehen, kann gar nicht damit umgehen, dass es sowas in einem Sport überhaupt gibt. Ja? Also da gibt es ganz geteilte Meinungen, aber ich glaube, dass der Eishockey an dem Punkt angekommen ist, wo das tatsächlich fast nicht mehr notwendig ist, sich zu schlägern.
Was mich noch interessieren würde zu dem Thema, klar, wir haben es ja gesagt, du hast hier hast auch einen Ruf gehabt, wie viele andere Spieler in der Liga auch. Aber da ist man natürlich auch auf dem Zettel der Schiedsrichter ein bisschen. Wie hast du das gemerkt? Wie war vielleicht auch dein Verhältnis zu den Schiedsrichtern damals, zu heute vielleicht auch?
Ja, ich hab immer hart gespielt, egal ob das nur mit dem Fighten war, aber natürlich die Schiedsrichter haben. Die sehen natürlich auch groß, einen sehr wilden Spielertyp, sage ich mal, der in jeden Zweikampf reingeht, der zum Vorchecken geht und versucht dann auch mit einem Check irgendwo den Gegner durch die Bande zu hauen. Ja? Das ist einfach mein Job und so habe ich gespielt und somit habe ich mein Geld verdient. Und von daher, klar, die ein oder andere Entscheidung, die gegen mich getroffen worden sind in der Vergangenheit, aber auch gegen andere Spieler, also es ist nicht nur der David Wolf, es sind immer strittig, aber ich glaube, dass jeder realisiert hat, dass ich mich tatsächlich ein bisschen verändert habe in meinem Spielertyp und versuche jetzt halt vielleicht nicht mehr den Spieler beim Vorcheck durch die Wand zu fahren, sondern einfach einen normalen Check zu setzen, so wie ich ihn vorgegeben kriege. Ich glaube, das sehen die Schiedsrichter, akzeptieren es und freuen sich, glaube ich, auch darüber.
Wobei für mich immer so, wie soll ich sagen, vom Typ her, wenn ich nach David Wolf gefragt werde, ist immer so meine Antwort, die Wahrnehmung, die von außen da ist, also von anderen Vereinen auf ihn, ist eine ganz andere, wie ich dich wahrnehme. Oder auch, wenn wir sich jetzt vorbereitet, wir haben uns, als wir uns vorbereitet haben, wir haben gesagt, dein Weg war nicht gerade außerhalb. Ja. Aber es gibt kaum einen Spieler, von dem du so viel weißt, der von seiner Lebensgeschichte auch so gerade viel erzählt hat. Ja. Ist das so ein Stück weit das, was dich aussagt, dieses gerade außerhalb von weißt? Also du bist einer der nettesten Kerle, finde ich, mit dem, was aber auch Hans, also wirklich Handsam in Anführungszeichen, weil ja alle denken, was ist denn das für einer?
Ja.
Definitiv. Ist das so das, was dich auszeichnet, außerhalb vom Eis einen sehr geraden Weg zu haben?
Ganz ehrlich, ich bin einfach so, wie ich bin. So. Ich versuche mich ganz wenig zu verstellen und ich bin so, wie ich bin. Das ist eigentlich so, was man sagen kann. Ich bin ein ganz normaler Junge, der im Randstadtteil aus Mannheim groß geworden ist und hat mich, glaube ich, in meiner Natur nicht sehr, sehr viel verändert. Natürlich wird man erwachsen und sieht die Welt immer Jahr für Jahr ein Stück anders, aber in meiner Natur ist für mich ist jeder Mensch ein Mensch, den man respektieren soll, den man nichts Böses haben will. Ja? Und Eishockey ist einfach mein Beruf. Und wie ich auf dem Eis bin, das ist mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld. Und die einen mögen es und die anderen nicht. Aber was, sobald ich vom Eis passiert, dann bin ich einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, die meisten Leute, ich höre es auch nur, mögen mich eigentlich. Und also daher, ich weiß nicht. Ich versuche nichts Besonderes zu machen. Ich bin einfach der ich bin. Und auf dem Eis versuche ich, meinen Beruf nachzugehen. Und die Leute in den anderen Stadien, die kennen mich wahrscheinlich einfach zu wenig vom Eis.
Dann lass uns noch ein bisschen über Mannheim reden, weil auch mit Blick auf die Uhr, es gab so ein paar Fragen dazu. Ich würde jetzt gerne mal aufnehmen wollen. Es gibt die Frage nach den Fans. Glaubst du, dass sie einen Einfluss aufs Spiel haben? Wie ist das, wenn ihr unten steht da drin?
Absolut. Also hundertprozentig. Also hundertprozentig haben die Fans einen Einfluss aufs Spiel. Also du merkst es, gerade in Phasen, wo es jetzt sehr, sehr eng zugeht und wenn dann, keine Ahnung, die Kurve anfängt, Vollgas zu geben und zieht dann die restliche Halle mit, das merkst du einfach auf dem Eis. Das ist eine Welle, die dann überschwappt von außen aufs Eis und setzt dir einfach nochmal 1-2% frei irgendwo im Körper, frag mich nicht wie, aber die werden einfach freigesetzt, um dass du nochmal irgendwie was rauskitzeln kannst. Und merkt man definitiv.
Auch das Einlaufen, immer noch was Besonderes. Also du läufst auch immer aufs Tor rum, du hast dann bist du, glaube ich, der Zweite, der rauskommt, oder der Erste?
Genau.
Überholst den Torwart immer.
Genau.
Ist das auch, weil du vorhin sagtest, Spieltag ist speziell, ist das auch immer noch so speziell?
Es ist brutal. Es ist das beste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, eins der Gefühle, die ich sowas von vermissen werde, wenn das irgendwann mal nicht mehr ist, da rauszulaufen. Das kann man kann sich das nicht vorstellen, aber man soll einfach sehr dankbar sein, glaube ich, als Spieler der Adler Mannheim, wenn man jede Woche einmal aus diesem Tunnel rauslaufen kann, vor so einer Kulisse zu stehen. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil es einfach ein sehr, sehr schöner Moment ist. Und das soll sich jeder vor Augen halten, dass es was sehr Spezielles ist in Mannheim.
Wie hast du eigentlich Thomas Larkins Tor erlebt? Boah. Weil Marcel Gotsch hat es zum Beispiel nicht gesehen. Da hat er die Scheibe gehalten, ist dann zur Bank gefahren, dann sind alle ausgerastet und er hat sich dann umgedreht.
Genau, ich war auch auf dem Eis den Wechsel zuvor. Von daher war ich auch sehr damit beschäftigt, irgendwo mir mein Sauerstoffzelt um mich rum aufzubauen. Aber in dem Moment, als ich bin auf die Bank gekommen, habe mir erstmal einen Platz gesucht, habe mich kurz hingesetzt und guck hoch und in dem Moment schießt der Larks das Tor. Und ich wusste, dass wir ein bisschen Zone-Time hatten, weil ich auch auf dem Eis war und wir in der Zone waren und wir gewechselt haben, währenddessen wir offensiv waren. Und irgendwo, als ich dann gesessen war und habe kurz durchgeatmet und hochgeguckt und dann ist das Tor schon gefallen. Aber ich hatte kaum Kraft, irgendwie meinen Arm hochzureißen und es zu feiern, weil ich war echt, ich muss sagen, bin echt auf Reserve gelaufen zu dem Zeitpunkt.
Ja, 73. Minute, 37. Ja, ja. Sehr sehenswerter Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, gibt es zu kaufen, glaube ich, im Shop der Adler und auch an Spieltagen. Was diese Meisterfeier angeht, da gibt es ja dieses legendäre Video von dir oder einige legendäre Videos. Erinnerst du dich noch an irgendwas von dem Wochenende?
Nee, klar erinnere ich mich. Also nicht mehr so viel an die ersten 24 Stunden, aber danach dann schon wieder. Und Gott sei Dank gibt es ganz schöne Aufzeichnungen, die du auch gerade genannt hast, wo man dann irgendwo seine verlorenen Erinnerungen auch wieder wieder herholen kann.
Wann war denn die Stimme wieder da?
Es hat schon ein bisschen gedauert. Also es tat auch echt weh. Ich musste ja sprechen. Ja? Ich wurde ja andauernd irgendwas gefragt. Und ich habe dann auch Antwort geben müssen. Aber es tat bei jedem Bohr, tat mein Hals weh. Und irgendwann, glaube ich, hat sich da drin alles entzündet. Und dann war wenig Stimme zu hören. Hat schon 1,5 Wochen gedauert, bis es ganz weg war, muss ich sagen.
Gibt es so eine Anekdote von der Meisterfeier, die du erzählen kannst, die nicht verschlossen bleibt? Oder alles safe?
Nee, ist alles ganz human abgelaufen eigentlich. Ich glaube, so wie ein Mannheimer feiert eben, wenn man einen Meistertitel holt in Mannheim, ich glaube, da braucht man kein Geheimnis draus machen. Da wird halt die Stadt halt mal kurz abgebrannt, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, das ist unser gutes Recht. Und wenn ich das nochmal erleben werde, werde ich es genau so wieder machen.
Ja. Meisterfeiern, Punkt.
Absolut,
aber war ja deine zweite Meisterschaft insgesamt. Ja. Du hast einmal Meister, du wurdest einmal Meister mit Hannover, da warst du noch ein recht junger Spieler. Jetzt als erfahrener Führungsspieler in Mannheim. Sind das auch so die größten Unterschiede quasi bei diesen beiden Meisterschaften? Jetzt mal auch abgesehen davon, dass du natürlich mit Mannheim, deinem Heimatverein, Meister wurdest.
Ja, klar ist ein Riesenunterschied. Das war mein erstes DEL-Jahr damals in Hannover. Das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe unheimlich viel gelernt in dem Jahr und habe durch den Hans auch sehr, sehr viel zu verdanken, weil er mir eben die Möglichkeit gegeben hat, eigentlich nach der ersten Woche, dritte Reihe damals mit dem Tino Boos und mit dem Ben Goudreau zu spielen. Und habe dann eigentlich immer meine Eiszeiten gehabt, weil ich eben mit einem sehr erfahrenen Spieler, dem Tino Boos, gespielt habe. Und ein sehr talentierter Spieler zur damaligen Zeit, war glaube ich Mitte 20 mit dem Ben. Und war einfach toll, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein in dem ersten Jahr. Da waren so tolle Spieler mit dem Thomas Dolak, Tore Wikingstad, Klaus Kattern, das sind Spieler gewesen von der alten Schule, Sascha Gotsch, Niki Gotsch war dabei, ja. Es waren einfach Jungs dabei, die wirklich oldschool waren, die das Eishockey-Spiel noch irgendwo auf eine andere Art und Weise beigebracht, gekriegt haben und auch gelebt haben. Und es ist, glaube ich, ganz schön, es von beiden Seiten zu sehen. Mittlerweile ist es alles echt New School und das Eishockey hat sich so entwickelt und es ist alles sehr strukturiert geworden und sehr, sehr professionell geworden. Unserer damaligen Zeit war das noch so ein, wir haben gewonnen, 5 Kisten Bier in die Kabine und gib ihm und schauen wir mal, ne, wie das Jahr wird. Und jeder hat versucht und es war kein schlechtes Eishockey, auf gar keinen Fall. Es war halt einfach anders und sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass ich den Weg damals gegangen bin.
Mit Blick auf die Uhr, noch so zwei, drei letzte Fragen. Ja. Frage 1, gibt es für einen Meistertitel, wird es ein Tattoo geben dieses Jahr?
Oder also ich bin schon am Überlegen, ich habe ja auch noch die Silbermedaille.
Ach, die ist auch noch, okay.
Die ist auch noch und ich glaube, ich werde da, mal gucken, wen ich mir da schnapp. Ich glaube, der Lampi, der will auch was machen. Ich habe keine Zeit momentan irgendwie, um mich ins Tattoo-Studio zu hocken und da mal so 3, 4, 5, 6 Stunden hocken zu bleiben. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas geplant. Ja. Ich habe ja auch noch ein Kind gekriegt, das muss ich auch noch irgendwie verewigen.
Also man merkt, jeder zweite Satz in der freien Minute hat mit dem Kleinen zu tun. Das ist bei dir mal gerade schon sehr ein und alles ein Stück.
Ja, klar, ja ist absolut. Das ist das Schönste, was einem Menschen, glaube ich, so passieren kann. Ja, ich war dabei.
Dann Abschlussfrage eigentlich, so ein Ausblick, David Wolf in 10 Jahren ohne Eishockey.
Dass du den Einlauf vermissen wirst, haben wir ja schon gehört.
Haben wir schon gehört. Du wirst auch
was heißt hier in 10 Jahren? Das ist 40, oder? Ja. Da bin ich 40.
Ja.
Da kann ich ja noch durch den Tunnel laufen. Was sagt ihr? Ja, da lacht ihr, gell? Ja. Was ist denn das für eine Lache? Ist es eine Lache? Ja, du kannst doch spielen mit 40 oder?
Im Jahr 2029 zum nächsten Gespräch.
Ja, das wäre sehr schön auf jeden Fall. Den machen wir hier. Ja, nee, Spaß beiseite. In 10 Jahren, ich glaube, realistisch gesehen wird es sehr schwer, dann noch durch den Tunnel zu laufen, in Mannheim zumindest. Aber nichtsdestotrotz würde ich sehr gern mit dem Verein verbunden bleiben und ja, irgendeine Position in dem Verein einnehmen, die mich erfüllt. Ich würde gerne dem Eishockey treu bleiben, ich würde gerne der Organisation treu bleiben und ich würde gerne der Organisation helfen, einfach noch besser zu werden von Jahr zu Jahr und einfach, dass sie kontinuierlich oben stehen kannst und ja, einfach, dass Eishockey Mannheim auf der Landkarte in Europa einfach bekannt ist und jeder weiß, wenn er Mannheim kommt oder wenn Mannheim irgendwo hinkommt, dass es sehr schwer wird. Und von daher würde ich schon irgendwo gerne im Verein treu bleiben, aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit.
Dann sind wir am Ende.
Ja.
Wir sagen vielen, vielen Dank, David Wolf, für deine Zeit.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Für das Gespräch.
Spaß gemacht.
Sehr schön.
Können wir zurückgeben, ja.
Können wir zurückgeben.
Perfekt.
Vielen Dank auch nochmal an Rüdiger für den Ton. Ja. Vielen Dank an den Film.
Ja. Rüdiger, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke auch.
Nochmal danke, David. Ja. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Perfekt. Überragend.
Großartig. Super.